Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In der Türkei gilt für 3 Monate ein landesweiter Ausnahmezustand. Präsident Erdogan hatte den Schritt gestern Abend verkündet. Heute hat das Parlament offiziell zugestimmt. Künftig haben Erlasse des Präsidenten Gesetzeskraft. Medienberichte können zensiert und Versammlungen verboten werden. Zudem wird die Europäische Menschenrechtskonvention außer Kraft gesetzt. Die Opposition warnte vor einer Alleinherrschaft Erdogans. Für den Präsidenten sei der gescheiterte Putschversuch Gelegenheit, alle Gegner auszuschalten und demokratische Rechte weiter einzuschränken.
Eine Art von Ausnahmezustand herrscht in der Türkei schon seit fast einer Woche auf den großen Plätzen. Abend für Abend feiern Zehntausende die Niederschlagung des Putschversuchs und sich selbst. Die offizielle Ausrufung des Ausnahmezustands in der Türkei vergangene Nacht, hier wurde sie mit Begeisterung aufgenommen. Kritik aus dem Ausland, vorab bereits unerwünscht. Niemand hat das Recht, uns wegen dieser Entscheidung zu kritisieren. Unsere Nation kann ihr Schicksal selbst bestimmen. Wir brauchen den Ausnahmezustand, um gegen den Terror vorzugehen. Der Ausnahmezustand verleiht Präsident und Regierung ein ganzes Bündel von Sondervollmachten. Sie können Dekrete erlassen, Ausgangssperren verhängen und Versammlungen verbieten. Die Presse unterliegt nun per Gesetz einer direkten Kontrolle. Gebiete dürfen abgeriegelt und Vermögen in bestimmten Fällen eingezogen werden. Erste Parlamentssitzung im Ausnahmezustand heute. Es ist ein entmachtetes Plenum, das zusammenkommt. Die Spaltung des Landes, in dem sich große Teile der Gesellschaft als Sieger fühlen, andere aber als Verlierer, wird auch hier deutlich. Mit der Erklärung des Ausnahmezustandes wird das Parlament, das geschlossen gegen den Putsch aufgestanden ist, nun ausgehebelt. Auch wenn die Regierung versichert, der Ausnahmezustand habe keine Auswirkungen für Touristen, die ohnehin schlechte Saison in der Türkei dürfte nun noch schlechter werden. Touristen bleiben aus, ausländische Investitionen gehen zurück und die Börse, sie ist auf Talfahrt. Präsident Erdogans harte Antwort auf den Militärputsch, sie hat ihren Preis. Nicht nur für die Demokratie.
Mit großer Besorgnis hat die deutsche Politik auf die Ereignisse in der Türkei reagiert. Die Bundesregierung mahnte Ankara heute zur Mäßigung. Die Opposition fordert deutliche Worte in Richtung von Präsident Erdogan. Innenminister de Maizière warnte angesichts der etwa 3 Millionen Türken hierzulande davor, innertürkische Konflikte auf deutsche Straßen zu tragen. Das Auswärtige Amt rät Türkei-Reisenden weiter zu äußerster Vorsicht.
Was Recht und Unrecht in Deutschland ist, damit beschäftigt sich Innenminister Thomas de Maizière täglich. Ob es rechtens ist, was gerade in der Türkei passiert, daran zweifelt er.
Die Art der Säuberung und das Ausmaß, was jetzt bisher schon stattgefunden hat und was sich jetzt andeutet, übersteigt eine angemessene und verhältnismäßige Antwort. Und das macht uns Sorgen.
Trotzdem will die Bundesregierung am Flüchtlingsabkommen mit der türkischen Regierung festhalten. Doch die Kanzlerin dürfe nicht länger mit Präsident Erdogan zusammenarbeiten, fordert die Opposition.
Natürlich muss die Konsequenz sein, sowohl diesen schäbigen Deal aufzukündigen, als auch die Bundeswehr abzuziehen, weil wir können nicht in einer Diktatur, wo es noch nicht mal auch von Deutschland aus parlamentarische Kontrolle gibt, unsere Soldaten stationieren lassen.
Denn weiter so kann es jetzt nicht geben. Ich meine, wie soll das gehen, dass man jetzt neue Beitrittskapitel mit der Türkei bei den EU-Verhandlungen eröffnet? Die müssen jetzt eingefroren werden.
Außenminister Steinmeier belässt es heute hingegen dabei, erneut an die Vernunft der türkischen Regierung zu appellieren.
Insofern bleibt unsere Erwartung, dass rechtsstaatliche Prinzipien beachtet werden und dass der Ausnahmezustand auf das notwendige Maß nach 3 Monaten aufgehoben wird.
Die Bundesregierung mahnt, appelliert, fordert. Doch ob sich Präsident Erdogan davon umstimmen lässt? In Berlin verfestigt sich der Eindruck, dass die türkische Regierung nur noch schwer zu erreichen ist.
Alle wichtigen Fragen zum Ausnahmezustand in der Türkei beantworten wir ausführlich auch auf tagesschau.de. Entgegen ersten Ermittlungsergebnissen hat der Attentäter von Nizza seinen Anschlag offenbar monatelang geplant. Zudem habe er logistische Unterstützung von mehreren Komplizen gehabt, so die Pariser Staatsanwaltschaft. Die Behörde eröffnete gegen 5 Verdächtige ein Ermittlungsverfahren wegen Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung. Der Attentäter war am 14. Juli, dem französischen Nationalfeiertag, auf Nizzas Strandpromenade mit einem LKW in die Menge gerast und hatte 84 Menschen getötet.
Der Attentäter hat zwar allein in dem Lastwagen gesessen, als er letzte Woche auf der Promenade in Nizza in die Menge raste und 84 Menschen tötete, aber er hat nicht als Einzeltäter gehandelt. Die Staatsanwaltschaft in Paris legt jetzt Beweise vor. Die Ermittlungen haben ergeben, dass das Attentat von Mohamed B. lange vorbereitet wurde und dass er Komplizen hatte, die ihm bei dieser Vorbereitung geholfen haben. Unmittelbar nach der Tat hatte die Polizei in dem Apartment von Mohamed B. seinen Computer und sein Telefon beschlagnahmt. Anfangs war man davon ausgegangen, dass sich Mohamed B., der als Einzelgänger und als gewaltbereiter Mann bekannt war, innerhalb kürzester Zeit radikalisiert habe. Man fand in seinem Telefon Fotos vom 14. Juli 2015, ich betone 2015, vom Feuerwerk in Nizza und vom 17. Juli 2015 von einem Konzert auf der Promenade mit verschiedenen Zooms auf die Menge. Er soll über 2000 Telefonate mit seinen Komplizen geführt haben, in denen es um die Vorbereitung des Attentats ging. Vier Männer und eine Frau werden zurzeit in der Nähe von Paris vom Geheimdienst verhört. Es soll sich dabei um drei Tunesier und zwei Albaner handeln. Auch sie waren bisher den Geheimdiensten nicht aufgefallen.
Im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat will die von den USA geführte Militärallianz ihre Anstrengungen im Irak und in Syrien verstärken. Darauf verständigten sich die Verteidigungs- und Außenminister aus etwa 40 Staaten bei einem Treffen in der Nähe von Washington. Es sei eine Strategie besprochen worden, die dem IS eine dauerhafte Niederlage zufügen solle, sagte US-Verteidigungsminister Carter. Ziel sei es, den IS aus dessen Hochburgen Mossul im Irak und Raqqa in Syrien zu vertreiben.
2014, eine Machtdemonstration des IS. Neuwertige Geländewagen, immer mehr Einnahmen aus Terrorsteuern und Ölverkäufen, immer mehr Kämpfer aus allen Teilen der Welt schließen sich den IS-Milizen an. Doch das sogenannte Kalifat von IS-Chef al-Baghdadi ist mittlerweile deutlich geschrumpft. Die dauerhaften Luftschläge der Anti-IS-Koalition haben die Terrormilizen geschwächt. Eine erste Niederlage erlitt der IS. Sein Einflussgebiet ist hier dunkel hervorgehoben, als es ihm bis Anfang 2015 nicht gelang, die kurdische Stadt Kobane zu erobern. Es folgte der Verlust von Sinjar im Norden des Irak, Ramadi bei Bagdad und der syrischen antiken Stadt Palmyra. Ende Juni dann der Verlust von Fallujah. Die Großstadt war bis zu ihrer Erstürmung durch die irakische Armee eines der wichtigsten Hauptquartiere der Terroristen. Mehr als 50 Bombenbauwerkstätten wurden bislang entdeckt. Seit seinen Gebietsverlusten setzt der IS verstärkt auf besonders blutige Attentate wie dem am 3. Juli in Bagdad mit fast 300 Opfern. Der IS hat einen Strategiewechsel vollzogen, Anschläge, wo immer sie möglich sind, ob in Afrika, Asien oder Europa. Je verwundbarer die Terrormilizen in ihrem eigenen Kalifat sind, desto gefährlicher werden sie im Rest der Welt.
US-Außenminister Kerry misst der angestrebten Rückeroberung Mossuls entscheidende Bedeutung im Kampf gegen den IS zu. Die Vereinten Nationen fürchten, die Kämpfe um die irakische Stadt könnten eine weitere große Fluchtbewegung auslösen. Bei einer Geberkonferenz in Washington sagten die teilnehmenden Staaten zu, mehr als 2 Milliarden Dollar für den Irak zur Verfügung zu stellen. Mit dem Geld soll vor allem der Zivilbevölkerung geholfen werden.
Sie sprechen von einer entscheidenden Phase im Kampf gegen den IS. Verteidigungs- und Außenminister der Anti-IS-Koalition in Washington. Derzeit planen sie eine Militäroffensive, um Mossul einzunehmen, eine Hochburg der Islamisten im Irak. Das wird ein Wendepunkt im Kampf gegen den IS. Ohne ein eigenes Hoheitsgebiet können sie nicht mehr mit ihrem Kalifat prahlen. Sie werden ihre Strategie ändern müssen. Der IS hat im Irak an Boden verloren. Doch mehr als 3 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Oft fehlt es am allernötigsten. Für den Wiederaufbau, Wasser- und Stromversorgung brauchen Hilfsorganisationen mehr Geld. Bei der Geberkonferenz in Washington hat Deutschland zusätzliche 160 Millionen Euro versprochen.
Bei der finanziellen Unterstützung hätte ich mir noch mehr Engagement erwünscht, aber das Ziel der einladenden Amerikaner war, 2 Milliarden Dollar einzusammeln für die Bevölkerung, die jetzt in den von IS befreiten Gebieten lebt, und das ist gelungen.
Nach der geplanten Offensive in Mosul könnten sich nach Schätzungen der UN noch einmal 1,5 Millionen Menschen auf die Flucht begeben.
Sollte die Militäroffensive gegen den IS in Mosul tatsächlich gelingen, wäre das ein entscheidender Schlag gegen das Terrornetzwerk. Darüber waren sich die Minister hier in Washington einig. Sie befürchten aber auch, dass ein geschwächter IS noch mehr auf Selbstmordattentate wie das von Nizza setzt.
Zwei Wochen vor Beginn der Olympischen Sommerspiele in Rio de Janeiro hat die brasilianische Polizei mehrere Terrorverdächtige festgenommen. Es handle sich um 10 Männer, die mutmaßliche Sympathisanten der IS-Terrormiliz seien, so Justizminister Moraes. Der Zugriff sei erfolgt, nachdem die Männer über Kommunikation in den sozialen Medien aufgefallen seien und unter anderem versucht hätten, Waffen zu kaufen.
Auf dem Parteitag der US-Republikaner in Cleveland ist es erneut zu einem Eklat gekommen. Entgegen den Erwartungen verweigerte der in den Vorwahlen unterlegene erzkonservative Senator Cruz dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten Trump seine Unterstützung. Cruz' Rede endete in Buhrufen und Protesten zahlreicher Anhänger Trumps. Der Gouverneur von Indiana, Pence, nahm unterdessen seine Nominierung zum Vizepräsidentschaftskandidaten an.
30 Jahre nach der deutschen Einheit sollen die Rentenwerte in Ost und West vollständig angepasst werden. Bundesarbeitsministerin Nahles hat dazu einen Gesetzentwurf an das Kanzleramt übermittelt. Danach sollen bis 2020 noch bestehende Unterschiede in der Berechnung der Altersbezüge beseitigt werden.
Eine gut gelaunte Arbeitsministerin auf Sommertour in Schwerin. Sie hat einen Vorschlag mitgebracht, der Rentner im Osten freuen dürfte. Denn bisher sind wegen niedrigerer Löhne die durchschnittlichen Bezüge von Rentnern im Osten immer noch geringer. Der Rentenwert 1991 bei 51% des Westens liegt jetzt bei 94,1% und soll bis 2020 nun auf 100% angehoben werden.
Mein Vorschlag sieht vor, dass 30 Jahre nach der Wiedervereinigung mit Ende des Solidarpaktes auch die Rentenwerte Ost-West 2020 voll angeglichen werden.
Etwa 7,5 Milliarden Euro Steuergeld will die Ministerin allein für die ersten 3 Jahre dafür einsetzen. Doch die Reform hätte auch Verlierer, und zwar die heutigen Arbeitnehmer im Osten. Der Grund: Die Ministerin will noch an einer weiteren Stellschraube drehen und damit eine Besserstellung für Ostarbeitnehmer zurücknehmen. Um das niedrigere Osteinkommen auszugleichen, werden bislang ihre Löhne für die Rentenberechnung höher bewertet als Löhne im Westen. Kritik kommt vom Koalitionspartner, die Reform sei zum jetzigen Zeitpunkt unnötig.
Ich halte es für sinnvoll, dass wir zunächst einmal abwarten, wie die weitere Rentenanpassung erfolgt. In diesem Jahr haben wir ja einen erheblichen Sprung nach vorne getan.
Die Devise in der Union, sollten die Löhne im Osten weiter steigen, wäre eine Anpassung auch ohne Steuermittel in Milliardenhöhe möglich. Über das Gesetz will die Regierung nach der Sommerpause beraten.
Angesichts der guten Konjunktur und sprudelnder Staatseinnahmen drängt die CSU auf Steuerentlastungen der Bürger. Bayerns Finanzminister Söder legte heute in München Eckpunkte für ein Steuerkonzept seiner Partei vor. Davon sollen von 2019 an vor allem kleinere und mittlere Einkommen profitieren. Söder brachte einen Betrag von 10 Milliarden Euro pro Jahr ins Spiel. Der weitgehende Ausschluss russischer Leichtathleten von den Olympischen Spielen in Rio ist rechtens. Der internationale Sportgerichtshof CAS in Lausanne wies heute die Klage betroffener Sportler und des russischen Nationalen Olympischen Komitees ab. Damit bestätigte der Gerichtshof die Entscheidung des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF. Dieser hatte die russischen Leichtathleten wegen flächendeckenden Dopings von den Spielen in Rio suspendiert.
Proben russischer Sportler werden hier womöglich nie analysiert, im frisch eröffneten Dopinglabor von Rio. Russlands Leichtathleten jedenfalls wurden nach massiven Dopingvorwürfen für die Sommerspiele gesperrt und zogen vor den Sportgerichtshof nach Lausanne. Das Urteil heute muss für sie niederschmetternd gewesen sein. Der Sportgerichtshof hat die Klage des russischen Olympischen Komitees und von 68 russischen Athleten zurückgewiesen. Das historische Urteil, eigentlich eine Steilvorlage für das IOC. Das aber konnte sich bislang nicht zu einer Sperre aller russischen Athleten durchringen. Der Ruf nach der Höchststrafe aber wird immer lauter, nachdem eine Expertenkommission systematisches Staatsdoping in Russland feststellte.
Ich denke, dass damit das IOC jetzt zumindest die Chance hat, auch sehr weitgehende und harte Sanktionen auszusprechen.
Russlands Sportminister Mutko dagegen will von Staatsdoping nichts wissen. Dieses beispiellose Urteil erniedrigt den gesamten Sport. Die Entscheidung ist politisch motiviert. Wir denken nun über weitere Schritte nach.
Das IOC hat sich selbst unter Zugzwang gesetzt, indem es seine Entscheidung an das Urteil von heute knüpfte. Bis Dienstag soll sie fallen. Nun also ist der Weg frei für eine drakonische Antwort auf systematisches Staatsdoping. Und die könne, wie Anti-Doping-Fahnder im Westen fordern, eben nur das Aus für alle russischen Athleten in Rio sein.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 22. Juli.
Der Nordosten Deutschlands profitiert von dem Hoch über Nordeuropa, ansonsten sorgt ein Tief für Schauer und Gewitter. Zu Beginn der Nacht gibt es gebietsweise Schauer und Gewitter, die auch noch heftig sein können. Es gelten entsprechende Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Am Tag ist es im Nordosten meist freundlich, sonst neben Lichtblicken dichte Wolken, vor allem in der Westhälfte am Nachmittag einige Schauer und Gewitter, die durch Starkregen unwetterartig ausfallen können. In der Nacht 20 bis 12 Grad, am Tag 21 Grad an der Nordsee und 31 Grad in Sachsen-Anhalt. Auch am Samstag ist es im Nordosten freundlich, sonst Sonne, Wolken, Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen. Am Sonntag vor allem im Süden noch Schauer und einzelne Gewitter, sonst sieht es eher freundlich aus. Am Montag mehr Sonne als Wolken, dennoch hier und da Schauer und Gewitter.
Um 22.15 Uhr hat Thomas Roth diese Tagesthemen für Sie. Die Türkei im Ausnahmezustand, wie das Land immer mehr zum Spitzelstaat wird und von langer Hand geplant, der Attentäter von Nizza und seine Komplizen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.